Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ihr wisst, dass ich, und damit bin ich glaube ich nicht ganz alleine, ganz gern Comic-Verfilmungen mag. Und hier gibt es auch einen blitzschnellen Helden, das ist Flash. Und eine Serie, die handelt davon, dass Flash einen ganz kurzen Einblick in seine Zukunft hat und dabei sieht, wie ein nahestehender Mensch umgebracht wird. Und von diesem Moment an versucht er, alles nur Erdenkliche zu tun, um diese Tragödie zu verhindern. Auch wenn er dadurch die ganze Zukunft durcheinander bringen würde. Und das ist irgendwie auch sehr gut nachvollziehbar, wenn wir wüssten, dass es in naher Zukunft uns oder einem Freund von uns irgendwas ganz Schlimmes zustoßen würde, würden wir da nicht auch alles dran setzen, um das irgendwie zu verhindern? Wir schauen uns heute eine Prophezeiung aus Jesaja an, über den leidenden Knecht, über Jesus Christus. Und die zeigt uns ein völlig anderes Bild auf. Jesus, Gottes allmächtiger Sohn, ging ganz wissend und ja, wohl mit Plan diese nicht nachvollziehbaren Leiden und den schrecklichen Tod ein, obwohl er zu jeder Zeit eigentlich die Macht gehabt hätte, dem allen aus dem Weg zu gehen. Und irgendwie hört sich das paradox an und wir können uns wie damals die umstehenden Menschen fragen, die sich gesagt haben, ja, wenn er doch wirklich der König der Juden ist und wenn er so viele Menschen gerettet hat, dann soll er sich auch selber retten und vom Kreuz herunterkommen. Wieso hängt er da noch da? Und auch wir können uns diese Frage stellen, ob es denn für Jesus keinen anderen Weg am Karfreitag vorbei gab. Wir wollen uns dazu die Prophezeiung aus Jesaja 52 von Vers 13 bis 53 Vers 12 anschauen. Vorab noch zum Kontext. Jesaja handelt wie die meisten Propheten davon, dass Gott sein Volk anklagt, weil sie ihm seinen Bund verlassen haben. Und dass er ihnen Gericht deswegen androht. Doch in all dem Gericht prophezeit dann Gott auch seine Gnade und seine Treue und er gibt Weissagungen zu einer künftigen Wiederherstellung. Und gerade dieses Thema der Wiederherstellung nimmt bei Jesaja einen sehr großen Platz ein. Es wird eben auch sehr detailliert davon geschrieben, wie eben das künftige herrliche Königreich Gottes aussehen und wie es herbeigeführt werden soll. Und im Zentrum davon steht eben die Offenbarung des Dienstes des Knechtes zur Wiederherstellung. Das geht von Kapitel 49 bis 55, wo sich eben auch unser Predigtext befindet. Und es handelt von der Berufung am Anfang 49 und dem Auftrag des Knechtes, von dem Trost für Zion, von Israels Befreiung durch den Knecht. Es geht dann weiter mit Ermutigungen für die Gottesfürchtigen. Dann kommt unser Text, der leidende Knecht. Und dann in 54, 55 die Erneuerung des Bundes. Unser Aufbau vom Text, der ist übrigens der am meisten zitierteste Text im Alten Testament wie im Neuen, erkennt man, dass es sich um ein Lied handelt, dessen chiastischen Aufbau hat, also überkreuzte Strophen. Wir werden es gleich sehen, wenn wir es lesen, dass dann die Strophen immer eine Strophe hat, drei Verse. Die Strophen 1 und 5 konzentrieren sich dann auf den Sieg, auf den Triumph des Knechtes, die Strophen 2 und 4 auf die Wirklichkeit seines Leidens und die zentrale dritte Strophe zeigt uns den Grund für sein Leiden. Lasst uns jetzt gemeinsam den Predigttext lesen, Jesaja 52, die Verse 13 bis 53, Vers 12. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als die Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen, und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen, und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leid vertraut, Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinem Weg, aber der Herr warf unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich. Und er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt von seinem Scherer. Und seinen Mund nicht auftut infolge von Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnisse wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raub erhalten. Dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Amen. Bei der Vorbereitung des Predigttextes ist mir aufgefallen, wie paradox die ganzen Prophezeiungen und die Situation darin ist. Deswegen habe ich den Titel auch genannt, Triumphaler Sieg durch vernichtendes Leid und Gericht. Und dann die Predigt in vier Gliederungspunkte aufgeteilt, was eben auch dann eigentlich vier Paradoxe sind. Und zwar das erste, ein König, der verworfen und verachtet wird. Punkt 2, ein Gerechter, der den Tod eines Verbrechers starb. Punkt 3, Gesetzesbrecher, die ungestraft bleiben. Und der vierte Punkt, dann Sieg und Freude trotz allen Leids und Gericht. Lass uns nun zum ersten Punkt, zum ersten Paradoxon kommen. Ein König, der verworfen und verachtet wird. Beim Kapitel 53 aus dem Buch Jesaja sprechen manche vom verbotenen Kapitel aus Sicht der Juden. Es ist tatsächlich so, dass dieses Kapitel im jährlichen Leseplan, was eben in der Synagoge verlesen wird, dass dieses weggelassen wird. Und es ist nicht ganz verwunderlich, dass sie mit diesem Kapitel wenig anfangen können. Wenn sie sich mit Jesaja 53 auseinandersetzen und dabei nicht gerade Christen werden, dann deuten sie das, den Knecht aus Kapitel 53 als das ganze Volk Israel, und dieses in vielerlei Hinsicht eben eine recht problematische Auslegung, die nicht so ganz zusammenpasst. Aber in der Vorstellung der Juden ist eben der Messias, der kommen soll, der Nachfahre Davids, der kommende König, der Gottes Reich installieren und Israel wiederherstellen wird. Und diese Verheißungen finden Sie auch in vielen Stellen im Alten Testament, und auch im Kontext von Jesaja wird immer wieder geoffenbart, mit welcher großen Macht der kommende Herrscher Gottes Reich wiederherstellen und Gericht üben wird. Und wie passt jetzt hierzu ein verachteter und bis zum Tode erniedrigter Knecht? Und so lesen wir in unserem Predigttext, dass der Knecht Gottes, Jesus Christus, sehr erhaben und erhöht sein wird, wie ein König. Und es wird auch ein Tag kommen, an dem jeder einzelne Mensch die unbeschreibbare Erhabenheit Christi erkennen und auch vor ihm niederfallen wird. Doch als Jesus auf die Erde kam, sah es nach außen hin eben nicht so aus, als ob er der große König wäre. Es war vielmehr so, wie es im Johannesevangelium beschrieben wird, dass er in sein Eigentum kam, doch die Seinen, die nahmen ihn nicht an. Und wenn wir uns das vorstellen, Gott selbst hat sein Volk heimgesucht und hat seinen eigenen Sohn, den rechtmäßigen König und Herrscher, auf die Erde gesandt. Und er hat auch Zeugnis von ihm gegeben, so dass eigentlich jeder sehen und erkennen konnte, es musste der Messias, es musste sich um Jesus als den Messias handeln. Da wäre es doch eigentlich logisch gewesen, dass alle sich vor ihm niederfallen und ihn als ihren Herrn und König anbeten. Doch es ist eben ganz anders gekommen und wir lesen dann später in den Evangelium, wie sehr von den Menschen, von seinen Brüdern, von seinen Geschwistern, den Juden verachtet worden ist und wie sie ihn am Ende dann eben auch alle verlassen haben. In 53 Vers 2 lesen wir auch davon, dass er aufwuchs wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Das ist auch ein Bild dafür, dass er von Anfang an nicht in der königlichen Pracht hier auf diese Erde kam, sondern dass er eben als Knecht in ärmsten Verhältnissen und ohne jeglichen Ruhm und ohne Glamour, ganz anders eben, als sich das viele Juden vorstellen würden oder auch viele Wohlstandschristen vorstellen würden, kam eben Christus als Knecht hier auf diese Erde. Und Jesus Christus kannte auch schon sehr früh seinen Auftrag und er hatte eben von Anfang an, lesen wir immer wieder, den Wunsch, den Willen des Vaters zu tun und eben nicht als König sich aufzuspielen. Wie sehr ihn seine damaligen Mitmenschen verachtet haben, lesen wir im Evangelien, aber wir sehen es auch schon hier in der Prophezeiung in Vers 52, Vers 14 und auch 53, Vers 3, wo es dann heißt: Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die Menschenkinder. Oder in 53, Vers 3, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leid vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Wir haben vorhin in der Lesung gehört, wie Markus von der Kreuzigung von Jesus berichtet und wie detailliert sich diese Prophezeiungen erfüllt haben, als die römischen Soldaten Jesus verspotteten. Es ist, denke ich, unvorstellbar, wie rüde und wie gewissenlos die Menschen damals oder die Soldaten gewesen sein mussten. Und wie viel Freude sie daran hatten, Menschen auf brutalste Art und Weise zu quälen. Verknüpft eben mit dem Wissen, wie man das tun muss, um den Menschen dabei möglichst lange am Leben zu halten und möglichst lange quälen zu können. Wir haben davon gelesen, dass sie eine Dornenkrone auf sein Haupt setzten und diese mit einem Stock auf seinen Kopf bohrten. Ich habe hier so eine Dorne dabei, die ich aus Israel mal mitgenommen habe. Ihr könnt es euch nachher gerne anschauen. Es war so die Art, also da ist dann eben der Ast, wie damals die Dornen waren. Das sind ein bisschen längere Dornen, als wir sie hier in Deutschland kennen. Man kann sich vorstellen, wie qualvoll das sein muss, wenn sich so eine Dorne dann wirklich in den Kopf gebohrt wird. Und es musste eben eine wirklich grausame Tortur gewesen sein und zu alledem brachten sie eben ihre Verachtung Jesus gegenüber zum Ausdruck, wie zuvor schon die Knechte des hohen Priesters, indem sie ihn bespuckten und schlugen. Und das muss eben so grausam gewesen sein, dass man sagen konnte, dass sein Angesicht dadurch so entstellt war, dass man kaum mehr erkennen konnte, dass es sich um Mensch gehandelt hat. So sehr war er mit diesen Verspottungen, mit den Schmerzen und Leiden konfrontiert. Wenn wir uns das vorstellen, der große König, Jesus Christus ist der König der Könige, der Herr der Herren und der Herrscher der Herrscharen und er lässt sich von Menschen so sehr erniedrigen, von fehlerhaften Menschen, dass er bis aufs Äußerste verachtet und erniedrigt wird. Was für ein Paradox. Und er tut dies auch ganz bewusst, ohne einen Ausweg zu suchen. Und wir können uns fragen, warum stirbt denn ein Gerechter den Tod eines Verbrechers für Ungerechte? Und hiermit kommen wir zum zweiten Punkt, ein Gerechter, der den Tod eines Verbrechers starb. Die Leiden von Christus waren mit der Verspottung durch die römischen Soldaten noch nicht zu Ende. Vielmehr kam noch eine Vielzahl an Leiden hinzu. Wir lesen ab Vers 4. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ich denke, als Christen hören wir sehr häufig vom Kreuzestod Christi, weil es eben so ein zentrales Ereignis für uns darstellt und eigentlich so das Zentrum des Evangeliums ist. Und doch denke ich, dass wir uns meist gar nicht so sehr im Klaren darüber sind, wie real, wie wirklich und wie grausam die Leiden waren, die Christus stellvertretend auf sich genommen hat. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass wir in unseren Kreisen auch Emotionen im Glaubensleben eher hinten anstellen und versuchen, die Dinge eher rational zu sehen. Und doch, finde ich, prophezeit Jesaja uns die Wirklichkeiten der Leiden des Christus auf so eine ergreifende Art und Weise und zeigt uns so sehr auf, wie Christus wirklich leiden musste und was er nicht alles auf sich genommen hat. Wer sich allein mit dem Kreuzestod auseinandersetzt, der weiß, was für eine bestialische Foltermethode das war, wie sie den Gekreuzigten möglichst lange am Leben lässt, um ihn eben möglichst lange leiden und am Ende dann doch einen qualvollen Erstickungstod sterben zu lassen. Beim Kreuzestod werden Hände und Füße angenagelt, sodass die Glieder extrem schmerzen, was sehr qualvoll und ermüdend ist. So möchte sich der Gekreuzigte immer wieder hängen lassen, um sich ein wenig zu erholen, doch das führt dann dazu, dass er kaum noch atmen kann. Das heißt, er muss nach Luft röcheln und streckt sich automatisch wieder nach oben, um Luft zu bekommen, was eben auch die qualvollen Schmerzen dann zurückbringt. Und so geht es eben hin und her, bis der Gekreuzigte irgendwann keine Kraft mehr hat und er dann eben voller Qualen am Kreuz erstickt, was wirklich eine sehr grausame Art und Weise ist. Und deswegen war die Kreuzigung eigentlich auch nur für die größten Schwerverbrecher vorgesehen. Und auch hierin erkennen wir dieses große Paradox. Der einzige Mensch, der auf der Erde gewandelt hat, der ohne einen einzigen Gesetzesverstoß gelebt hat, er musste letzten Endes den Tod eines Schwerverbrechers sterben. Und selbst Pilatus hat es eigentlich erkannt und gab Jesus das Zeugnis, dass er keine Schuld an ihm finden konnte. Und doch ließ er ihn geißeln und kreuzigen. Doch wir sehen in unserem Text, dass es eben für den Knecht vorgesehen war. Es heißt, dass er um unsere Übertretungen willen durchbohrt und wegen unserer Missetat zerschlagen wurde. Und somit gibt uns der Text auch einen Einblick, dass die Leiden sich nicht auf den Kreuzestod an sich beschränkt haben, sondern dass die Leiden auch damit in Zusammenhang stand, dass er die ganze Sünde und die ganze Krankheit auf sich genommen und dadurch von Gott gestraft und geschlagen wurde. Und ich denke, wir brauchen uns dann zu nichts vormachen, sondern das größte Leid, das Christus am Karfreitag damals wirklich auf sich genommen hat, das größte Leid lag darin, dass er unsere persönliche Strafe auf sich genommen hat. Und wenn wir bei uns selbst überlegen, wie viel Gebote Gottes wir schon übertreten haben oder immer wieder übertreten, dann und wissen, dass der gerechte Gott über Sünde zürnen muss und dass er sie, weil er gerecht ist, jede einzelne bestrafen muss, dass eben keine einzige Sünde ungestraft werden bleibt, dann können wir uns vorstellen, wie unendlich groß der Zorn Gottes gewesen sein musste, als er sich über Christus entladen hat. In Hebräer 10 heißt es, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Doch genau das musste Jesus erfahren. Und in 2. Korinther 5, 21 lesen wir, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Gottes ganzer Zorn, sein Strafgericht über die Sünde, es ist alles über Christus ergangen, als er am Kreuz hing. So steht ihm auch für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. In Vers 7 geht es dann weiter, da wird uns davon berichtet, dass er misshandelt wurde, dass er sich aber beugte und seinen Mund nicht auftat, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. In den Evangelium lesen wir davon, wie viele Verhöre Jesus über sich ergehen lassen musste. Und in jedem Verhör hätte er alles plausibel erklären und alle Anklagen widerlegen können. Doch er hat seinen Mund nicht aufgetan. Er wusste eben, dass dies sein Weg war. Und deswegen hat er sich ganz willentlich in die Hände seiner Feinde gegeben, um eben Gottes Willen zu vollbringen. Wir lesen schon relativ am Anfang, je nachdem welches Evangelium, Mitte des Evangeliums, dass Christus sein Angesicht nach Jerusalem gerichtet hatte, dass er schon das Ziel hatte, okay, es geht nach Jerusalem, es geht ans Kreuz und er hat auch sehr früh seine Jünger darauf vorbereiten wollen und ihnen davon erzählt, was eben passieren wird. Und so lebte er eben auf diesen Tag hin, und auch wenn er die Macht hatte, die Ereignisse an dem Tag zu ändern, so hat er sich eben doch ganz bewusst in Gottes Plan gegeben. Und auch hier in dem Text sehen wir, dass es eben Gottes Plan war. Es heißt dann auch, Gott gefiel es, ihn zu zerschlagen. Gott hatte es schon von Vorbeginn der Zeit als Plan verfasst, er so durchzuführen, und deswegen war es Gottes Plan, der dann eben auch durchgeführt worden ist. Es war Gottes Willen, dass er die Übertretung seines Volkes auf sich nimmt. Und wenn die Menschen einst vor Gottes Angesicht erscheinen müssen, um für ihre Taten gerichtet zu werden, ich denke, da werden alle Menschen verstummen, denn es gibt nichts, was sie Gott gegenüber erwidern könnten. Und so ist eben auch Christus verstummt, als er mit all unseren Sünden ins Gericht Gottes kam und von ihm zerschlagen wurde. So können wir uns so ein wenig vorstellen, welches Leiden Christus auf sich genommen hat, um eben unsere Krankheit zu tragen und um unserer Sünden willen als Lamm geschlachtet zu werden. Und wenn wir auch nicht annähernd dazu in der Lage sind, das wirklich völlig zu begreifen, denke ich, ist es doch eine gute Sache, wenn wir uns das immer wieder auch mal vor Augen führen, was Christus hier für uns getan hat und welche Leiden er auf sich genommen hat. Mit dem in Jesaja beschriebenen stellvertretenden Leiden und Tod des Knechtes für sein Volk kommen wir dann eben auch zum dritten Punkt und sozusagen auch zum dritten Paradox. Gesetzesbrecher, die ungestraft bleiben. Ich möchte bei dem Punkt das Wichtigste vorwegstellen, und zwar ist der wichtigste Grund, warum Christus all die unvorstellbaren Leiden auf sich nahm, ist nicht der Grund, der jetzt wirklich an uns lag. Denn letzten Endes geht es um die Ehre Gottes. Wir können dies immer wieder auch in Jesaja lesen, beispielsweise in 48 Vers 9. Noch deutlicher und häufiger schreibt davon Hesekiel, beispielsweise in 36 Vers 22. Da sagt er, darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott der Herr. Nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Und wir sehen auch in unserem Text, wie es eben Gottes Vorhaben war und dass es eben dazu führte, dass Gott zufrieden war, dass seine Herrlichkeit wiederhergestellt und sein Name geheiligt wurde, indem eben sein Volk wieder heilig und tadellos vor ihm stehen konnte und somit ein Zeugnis vor anderen Völkern sein konnte, wodurch eben Gott geehrt wird. Und so können wir wirklich staunend und auch demütig vor den Versen stehen und erkennen, wie Gott schon Jahre vor diesem Ereignis durch Jesaja geoffenbart hat, dass sein Knecht all diese unbeschreiblichen Leiden und Qualen und das ganze schreckliche Zorngericht auf sich nehmen wird, um die Übertretung seines Volkes zu sühnen. Und wenn wir uns anschauen, was lesen wir denn von seinem Volk? Und zwar lesen wir in Vers 6, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf uns aller Schuld auf ihn. In den Versen 4 bis 6, finde ich, wird das Evangelium so deutlich geoffenbart. Es wird hier schon so deutlich die Stellvertretung gezeigt, die uns auch Paulus im Römerbrief ausführlich erklärt hat. Wir sind diejenigen, die in die Irre gegangen sind wie Schafe, die ganzen Übertretungen und die Missetate begangen haben. Und jetzt wird die Gerechtigkeit von Christus, der als Mensch ein sündloses Leben geführt hat, mit uns Sündern angerechnet, auf uns übertragen, da unsere Schuld und die Sünde, die wir alle begangen haben, eben auf den gerechten Christus übertragen und ihm angerechnet wird. Und es ist so ein Wunder der Gnade, was wir hier sehen dürfen, dass wir, die wir eigentlich all die Schmerzen und all das Leid für all unsere Übertretungen und Missetaten verdient hätten, dass wir von dieser Strafe befreit sind und dem Gericht Gottes entgehen, weil eben Christus das Gericht für uns getragen hat. So wie wir auch in Galater 3, Vers 13 lesen, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt oder der am Holz hängt. Und ich denke, auch diese Tatsache ist immer wieder so unglaublich groß und auch schwer zu begreifen. Und doch dürfen wir immer wieder anbetend und demütig vor Gott niederfallen und ihm eben dafür danken, dass er die Erlösung in Christus für uns bereitet hat. Dass es eben allein Gnade ist, weil wir hätten nichts als Sohn verdient und dürfen uns nun seine Kinder nennen und rein und tadellos vor ihm stehen. Und so heißt es auch in einem Lied, mir ist Erbarmung widerfahren in der zweiten Strophe, ich hätte nichts als Sohn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her, warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. Ja, so lasst uns Christus dankbar sein, dass er stellvertretend für unsere Leiden und gestorben und das Gericht auf sich genommen hat. Und lasst uns auch an der Zusage festhalten, wo es dann heißt, durch seine Wunden sind wir heil. Weil wenn uns dann der Teufel verklagen oder uns unsere Sünden von Gott abbringen wollen, so dürfen wir eben an dieser Verheißung festhalten. Denn Christus ist nicht umsonst gestorben, sondern er hat als ewiger Hohepriester sich selbst als vollkommenes und wirksames Opfer dargebracht. Wie es dann eben auch in Vers 10 dann heißt, dass er eben sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat. Und deswegen dürfen wir uns ganz gewiss sein, es war ein wirksames Opfer, es war ein vollkommenes Opfer. Und wir können uns gewiss sein, unsere Sünden sind abgewaschen und unsere Strafe ist getilgt. Christus ist nicht umsonst gestorben, sondern er hat alles vollbracht. Und deswegen sei auch aller Ruhm und alle Ehre ihm dafür. Durch Jesaja, denke ich, erkennen wir auch, dass Christus nicht nur durch seinen Tod, sondern auch uns durch seine Leiden errettet hat. Denn in Hebräer sehen wir, dass er nur dadurch der hohe Priester sein konnte, der Mitleid mit uns hat in all unseren Anfechtungen und der barmherzig ist und uns hilft. So lesen wir in Hebräer 2, Vers 17. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer hohe Priester würde, in dem was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht wurden. Deswegen sollen wir uns auch dieses Vorrecht wirklich nutzen und uns immer wieder aufmachen zu Jesus Christus als unserem hohen Priester und mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wir kommen nun zum letzten Punkt, Sieg und Freude trotz allen Leids und Gericht. Wir haben nun sehr viel über die Offenbarung Jesaja zu all den Leiden und Schmerzen und dem Gericht für den Knecht des Herrn gehört. Und doch lesen wir am Anfang des Liedes, wie auch am Ende des Liedes, dass der Knecht des Herrn trotz allen Leid und auch trotz dem Gericht letzten Endes triumphieren und erhöht sein wird. Wir lesen am Anfang davon, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben sein, er wird erhöht werden und sehr erhaben sein. Oder auch genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Wir sehen, wie die Erfüllung schon direkt nach seinem Tod beginnt, als der Hauptmann sich an die Brust schlägt und sagt, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und auch die ganze Apostelgeschichte berichtet davon, wie einfache Menschen sowie Könige in Staunen versetzt werden und wir lesen davon, was ihnen von Christus erzählt worden ist und wie sehr er von Gott erhöht wurde. Und davon berichtet auch das Ende des Liedes. Wenn wir nochmal ab Vers 10 lesen, da heißt es, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünder vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Ja, so dürfen wir sehen, wie Gott seinen Knecht, nachdem er ihn geschlagen hat, eben auch erhöht und triumphieren lässt, dass er ihn verherrlicht. Und so wird eben aus dieser scheinbaren Niederlage und durch all das Leid, was er auf sich genommen hat, wird ein großer Triumph. Jesaja schreibt davon, dass er seine Lust sehen und seine Fülle haben wird. Christus wird erhöht werden und wir sehen, es erfüllt sich darin, dass Christus, nachdem er auferstanden ist und den Himmel auffuhr, nun zur Rechten Gottes sitzt, dass er nun hoch erhoben ist über alle Mächten und über alle Welten. Und es heißt dann eben auch, er, der Gerechte, wird viele gerecht machen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben. In Kolosser 1, Vers 18 lesen wir, und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Christus wurde als Haupt der Gemeinde installiert und er hat viele Glieder bekommen, damit er über sie herrscht und damit alle Dinge von ihm, durch ihn und für ihn sind, dass ihm alle Ehre gebührt in Ewigkeit. Und ich denke, so macht uns der Bibeltext auf der einen Seite zutiefst traurig über all das Leid, das Christus auf sich nehmen musste. Und das macht uns wirklich traurig über unsere Sünde, die eben dazu beigetragen hat, dass Christus so viel Leid und so viel Schmerzen, so viel Gericht auf sich nehmen musste. Doch der Text weckt auf der anderen Seite eben auch eine Freude in uns über den Sieg und den Triumph Christi, über den Tod und über die Sünde. Wir dürfen uns vor Augen führen, dass wir Anteil daran haben dürfen und dass er uns als Haupt der Gemeinde eingesetzt worden ist und dass wir einen Anteil haben an dem herrlichen Erbe, das er für uns erworben hat und das für uns eben aufbewahrt wird und auch geoffenbart wird in der letzten Zeit, wie es an den Petrus heißt. Ich habe diese Woche auch schon ein passendes Zitat von John Stott dazu gelesen, der sehr gut zu diesem letzten Punkt passt. Und zwar hat er gesagt, die Auferstehung hat den rehabilitiert, den Menschen verworfen haben, hat kraftvoll deutlich gemacht, dass er der Sohn Gottes ist und hat öffentlich bestätigt, dass sein stellvertretender Sühnetod wirksam war zur Vergebung der Sünden. Ich möchte uns zum Schluss noch die Fragen 37 und bis 39 sowie die Antworten aus dem Heidelberger Katechismus lesen, die die stellvertretenden Leiden des Christus, wie sie uns in Jesaja 52 und 53 beschrieben werden, eben ganz gut zusammenfassen. Die Frage 37: Was verstehst du unter dem Wort gelitten? Jesus Christus hat an Leib und Seele die ganze Zeit seines Lebens auf Erden, besonders aber an dessen Ende den Zorn Gottes über die Sünde des ganzen Menschengeschlechts getragen. Mit seinen Leiden als dem einmaligen Sühnopfer hat er unser Leib und unsere Seele vor der ewigen Verdammnis erlöst und uns Gottes Gnade, Gerechtigkeit und ewiges Leben erworben. Frage 38. Warum hat er unter dem Richter Pontius Pilatus gelitten? Er wurde unschuldig vom weltlichen Richter verurteilt und hat uns dadurch von Gottes strengem Urteil, das über uns ergehen sollte, befreit. Frage 39. Bedeutet sein Tod am Kreuz mehr, als wenn er eines anderen Todes gestorben wäre? Ja, denn dadurch bin ich gewiss, dass er den Fluch, der auf mir lag, auf sich genommen hat, weil der Tod am Kreuz von Gott verflucht war. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns nun die weiteren Strophen von Lied 90, Herzliebster Jesu, die Strophen 7 bis 11 singen.